Lieber himmlischer Vater, wir danken dir herzlich für diesen Abend, den du uns schenkst. Danken dir für das Zusammensein, für das Hören auf dich, für das Jubeln, für das Musizieren und Singen. Danken dir herzlich, dass du uns begegnen willst, auch auf diese Weise. Wir danken dir für den Gesang, den wir hören dürfen. Danken dir, dass es echt und so gemeint ist, wie es gesungen ist. Dass du auch im Lied uns begegnest und uns darin reich beschenkst. Wir danken dir für die Zeugnisse, die wir hören dürfen, dass du uns auch darin anrührst, dass du uns triffst, da wo du uns treffen willst. Wir danken dir, dass du selbst unter uns bist an diesem Abend und uns auf vielerlei Weise segnest und bitten dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst, uns das Herz öffnest, dass du uns mitgehen lässt, wo wir dich ehren, dich loben können, dass du auch denen nahe bist, die beladen sind an diesem Abend. Herr, dass wir so, wie wir hier sind, vor dir sind und du willst uns segnen. Wir danken dir und ehren deinen Namen. Amen.
Ich möchte heute Abend drei Geschichten vorlesen aus meinen Büchern. Es sind alles Alltagsgeschichten. Die erste mit dem Titel »Werden wie die Kinder«. An einem ruhigen, sonnigen Nachmittag sitze ich im Garten und lese. Dass es still ist, ist ein Wunder, denn ich wohne in einer kinderreichen Nachbarschaft. In meinem Garten hört man nicht nur viel, es ist dort auch nicht ganz sicher. Mein kleiner Nachbarjunge, der leidenschaftlich gerne Fußball spielt und den Bretterzaun zwischen unseren Häusern als Tor bestimmt hat, schießt kräftig und leider manchmal zu hoch. Und dann gibt es im Sommer im Garten hinter meinem Haus noch ein kleines, aufblasbares Schwimmbad, das viel Freude und lautes, heftiges Geschrei mit sich bringt. Kurz gesagt, es wird bei mir nie langweilig. Heute Abend ist es still, abgesehen von einem einzigen Geräusch. Irgendwo spielt ein Kind im Garten und summt. Es ist ein klares, melodiöses Summen. Aus irgendeinem Grund bin ich mir sicher, dass es von einem Jungen kommt. Er muss mit etwas beschäftigt sein, das ihm Freude macht. Vielleicht ist er dabei, etwas zu basteln. Vielleicht hat er einen kleinen Gemüsegarten und pflegt seine Pflanzen. Vielleicht liest er ein Buch oder die Mickey Maus. Vielleicht macht er gar nichts Bestimmtes, sondern liegt im Gras und lässt sich von der Sonne wärmen. Wie es auch sei, dieses Kind ist unbefangen glücklich. Es gibt keine Schwester, die ihm auf die Nerven geht, keine Mutter oder andere, die etwas von ihm verlangen. Er ist alleine draußen und er summt vor sich hin. In meinem Garten werde ich verwöhnt mit einem sommerlichen Impromptu aus hohen, klaren Tönen. Das Summen dieses Kindes, so rein und voller Zufriedenheit, tut unendlich gut. Ich lege mein Buch beiseite, ich schließe meine Augen und ich genieße. Und während ich so vor mich hindöse, kommt mir der Gedanke, dass vielleicht auch Gott sich darüber freuen würde, wenn wir, seine Kinder, das Summen üben würden. Ein zufriedenes Summen. Ein dankbares Summen, weil er uns so viel geschenkt hat und wir es so gut haben. Es war bei der Ausfahrt Nummer 7 auf der Autobahn von Amersfoort nach Amsterdam in den Niederlanden. Dort stand eines Tages ein Mann auf dem Viadukt und winkte, so wie es manchmal Kinder tun in der Hoffnung, dass ein Autofahrer zurückwinkt. Diese Person aber war kein Kind, sondern ein Mann mit gut 40 Jahren. Und was besonders merkwürdig war, in beiden Händen hielt er ein rundes, hölzernes Brettchen, ähnlich einem Tischtennisschläger, und winkte damit. Als ich den Mann zum ersten Mal sah, war ich ein bisschen überrascht, mehr nicht. Ich nahm ihn kurz wahr, als ich mich der Überführung näherte, aber dann war ich schon unten hindurchgefahren und mich beschäftigten andere Dinge. Als ich einige Tage später aber dieselbe Strecke fuhr und den Mann wieder sah, fragte ich mich, was da los war. Wieso winkt ein erwachsener Mann von einer Brücke aus mit zwei Tischtennisschlägern Autofahrern zu? Nicht nur ich fand das Ganze merkwürdig, auch andere Menschen wunderten sich. Und immer wieder hörte man etwas über diesen Menschen, der jeden Tag stundenlang auf dem Viadukt stand. Für die Autofahrer, die auf dem Weg zur Arbeit täglich an der Stelle vorbeifuhren, wurde der Fremdling allmählich zu einer vertrauten Figur. Sie gewöhnten sich daran, von seinem Winken begrüßt zu werden. Zwei hölzerne Brettchen, die hochgehalten und hin und her geschwenkt wurden. Bald wurde der unbekannte Mann bekannt. Ein Journalist schrieb in einer Zeitung über ihn und nannte ihn den Viaduktmann. Er hatte ihn aufgesucht oben auf der Überführung, aber es war ihm nicht gelungen, Kontakt mit ihm herzustellen. Der Mann reagierte nicht auf Worte. Sein Blick war starr, er sprach nicht. Es wurde Herbst und mit dem Herbst kam der Regen. Der Viaduktmann ließ sich nicht davon abhalten, von der Brücke herabzuwinken. Während wir sicher und trocken in unseren Autos vorbeifuhren, stand er völlig durchnässt auf seinem gewohnten Platz und winkte uns zu. Die Sache war schon längst nicht mehr merkwürdig, sie war uns allen peinlich. Woher kam dieser Mann? Warum stand er da? Und wie war das möglich, dass er nicht einmal bei so starkem Regen zu Hause blieb? Die Situation muss jemanden sehr bewegt haben. Denn eines Tages stand der Viaduktmann in einem hellgelben Segelanzug auf der Überführung. Lange Hosen, eine große Jacke und Kapuze. Wir Autofahrer atmeten erleichtert auf. Jetzt war der Mann wenigstens nicht mehr völlig ungeschützt. Jemand hatte sich um ihn gekümmert und ihm Regenkleidung geschenkt. Man munkelte, es sei der Journalist gewesen. Der Herbst war vorbei, es war Anfang Dezember. Die Geschäfte waren weihnachtlich geschmückt und das große Einkaufen hatte begonnen. Auch auf dem Viadukt wurde es weihnachtlich. Jemand hatte dem Viaduktmann ein Geschenk gemacht. Ein kleines Weihnachtsbäumchen stand neben ihm. Es hatte sogar Lichter und das fiel auf. In der Stoßzeit morgens früh, wenn es noch dunkel war, leuchteten oben am Viadukt kleine Weihnachtslichter. Daneben tauchte im Schein der Autolampen immer wieder die inzwischen vertraute Figur des winkenden Viaduktmannes auf. Man fragt sich, warum niemand was unternahm, um den Viaduktmann zu helfen. Die Frage habe ich auch mir selbst gestellt. Warum hast du nicht nachgefragt? Warum hast du nichts unternommen? Warum haben wir alle, die da immer wieder vorbeifuhren, nicht eingegriffen? Warum haben wir das zugelassen, dass ein einsamer Mann monatelang nach Autos winken musste? Warum war die einzige Hilfe für diesen Mann Regenkleidung und ein Weihnachtsbäumchen? Nun, es haben sich Menschen bei der Polizei gemeldet, doch ihr Anliegen wurde abgelehnt. Man habe nicht das Recht einzugreifen, weil der Mann aus eigenem Antrieb und freiem Willen auf dem Viadukt stehe. Außerdem gelang die Kontaktaufnahme zu ihm ohnehin nicht. Eines Tages nahm die Geschichte dann doch ein Ende. Der Viaduktmann hatte seinen Platz oben auf der Überführung verlassen und sich unten direkt neben der Autobahn aufgestellt. Dass er dort stand und winkte, war nicht nur für ihn risikoreich, sondern auch für die Autofahrer, weil sie ja von ihm abgelenkt wurden. Und so wurde der Viaduktmann von der Polizei mitgenommen und kam in eine psychiatrische Anstalt. Daraufhin wurde auch seine Geschichte bekannt, jedenfalls soweit man die in Erfahrung bringen konnte. Er soll Ingenieur gewesen und als politischer Flüchtling aus dem Mittleren Osten nach Deutschland gekommen sein. Seine letzte Tätigkeit in seiner Heimat war am Flughafen gewesen. Er hatte Flugzeuge zu ihrem Parkplatz gelotst. Als ihm in Deutschland kein politisches Asyl gewährt wurde, kam er nach Holland in ein Heim für Asylsuchende. Es hieß, er sei total traumatisiert gewesen. Man habe nichts mit ihm anfangen können. Jeden Tag aber stand er pünktlich auf und ging zum Viadukt, um mit seinen zwei hölzernen Tischtennisschlägern Autofahrern zuzuwinken. Meinte er vielleicht, dass er sie lotsen müsste, wie er einst am Flughafen Piloten gelotst hatte? Wie einsam muss dieser Mensch gewesen sein. Einsam, verlassen und von niemandem mehr gekannt, außer von demjenigen, der alles weiß. Und alles sieht und alle kennt. O Herr, erbarme dich. In den Jahren, in denen ich in Österreich lebte, lernte ich Noldi und Barbara kennen. Wir trafen uns öfters und hatten uns immer sehr viel zu erzählen. Dabei stellte Noldi stets dieselbe Frage. Was hat sich in letzter Zeit zwischen dir und deinem himmlischen Vater getan? Hast du Neues entdeckt? Hast du seine Stimme gehört? Ich war Anfang 20, er war Mitte 50. Ich mochte ihn, trotz seiner direkten Frage. Eigentlich mochte ich diese Frage auch, denn sie machte mich nachdenklich. Ich, die es leichter fand, für Gott zu rennen, als mit ihm zu wandeln, habe bei diesem Menschen gesehen, was es heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ich lebte schon lange nicht mehr in Österreich, als Noldi ernsthafte Herzbeschwerden bekam. Als ich eines Tages in ihrer Gegend war und spontan bei ihnen vorbeischaute, traf ich sie nicht zu Hause an. Eine Nachbarin sagte mir, dass sie am Tag zuvor ins Krankenhaus gefahren waren, weil es Noldi nicht gut ging. So fuhr ich zum Spital, wo ich die beiden auf dem Gang der Pflegestation traf. Noldi hatte die Nacht dort im Gang verbracht, weil alle Zimmer belegt waren. Zwar gab es noch freie Betten, doch die waren für Privatpatienten reserviert und nicht für die, die gesetzlich versichert waren. Ich war entsetzt. Wie ungerecht, dass ein so kranker Mensch im Gang liegen musste. Und dann gerade Noldi, der so viel für andere getan hatte. Aufgeregt stürmte ich zum Verwaltungsbüro und beklagte mich über diese in meinen Augen unmögliche Behandlung. Erst als man zusagte, Noldi in ein anständiges Zimmer zu bringen, kehrte ich zurück zum Gang, wo sein Bett stand. Als ich mich vorsichtig auf die Bettkante setzte, sah mich Noldi zu meinem Erstaunen freudestrahlend an. Ohne zu wissen, was gerade im Verwaltungsbüro sich abgespielt hatte, sagte er, »Noah, ist das nicht fantastisch, dass mein Bett hier auf den Gang gestellt hat?« Ich riss meine Augen überrascht auf, das konnte doch nicht wahr sein. Ich traute meinen Ohren nicht. Als meine Reaktion ausblieb, sprach Noldi weiter. Durch meine Herzbeschwerden habe ich schon lange nicht mehr tun können, was ich leidenschaftlich gerne tue. Menschen besuchen und ihnen von Jesus erzählen. Jetzt, in den letzten Tagen meines Lebens, schenkt mir Gott eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit fremden Menschen über ihn und sein Evangelium ins Gespräch zu kommen. Gerade hier, im Gang, kommen viele vorbei. Wenn mich Menschen fragen, warum ich hier liege, erzähle ich ihnen, dass ich auf dem Weg in die Ewigkeit bin. Er lächelte. In der Nacht haben mir einige, die bei einem Geliebten warten, von ihrer Not erzählt. Unglaublich, wie offen Menschen manchmal sind. Und unfassbar, dass ich so frei mit ihnen über Jesus reden kann. Das ist doch wirklich ein strategischer Ort, den mir der Herr hier gegeben hat. Oft denke ich an diese, meine letzte Begegnung mit Noldi, zurück. Ich meinte, er habe das Recht auf ein anständiges Zimmer im Krankenhaus. Ich wollte einen Ehrenplatz für ihn. Er aber freute sich über sein Bett im Gang. Nicht, weil das so angenehm war, sondern weil er dort Gott dienen konnte. Und Menschen.
Dieser Abend hat auch ein Thema. Und das Thema lautet, lasst uns Gott um seinetwillen suchen und ihn ehren. Das klingt ein wenig holprig. Und das Holprige liegt in dem kleinen Wort um seinetwillen. Lasst uns Gott um seinetwillen suchen und ihn ehren. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, dass wir diese Formulierung in der Bibel relativ häufig haben, nämlich um seinetwillen oder um seines Namens willen, um meines Namens willen. Es geht immer um den großen Namen Gottes. Das heißt, manches von dem, was Gott tut, tut er allein um seines Namens willen. Es geht um ihn. Wir stoßen, vielleicht muss ich da von mir reden, ich bin darauf gestoßen vor einer längeren Zeit in der Frage, warum sollte eigentlich mir Gott treu sein? Wo liegt der Grund dazu? Warum mir? Warum sollte Gott überhaupt für mich sein? Wir singen das so laut. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Aber warum sollte er gerade für mich sein? Warum sollte er Geduld mit mir haben bei all dem, was es an Versagen, an Fehlern, an Schuld in meinem Leben gibt? Wir haben manche Antworten darauf in der Bibel, die uns Hinweise geben, zum Beispiel, er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das ist schon mal eine klare Antwort. Er ist treu aus einer Liebe heraus, die ich nicht begreifen kann. Und wir haben das oft in Begegnungen, in Gesprächen, dass Menschen daran zweifeln, warum er gerade sie, gerade ihn, gerade mich lieben sollte. Warum? Es muss doch irgendeinen Grund dafür geben, der offensichtlich nicht unbedingt in uns liegt. Er ist treu, weil er es verheißen hat, könnten wir sagen. Manche würden vielleicht sagen, er ist treu, weil ich mir so viel Mühe gebe. Irgendwie habe ich es doch auch verdient, oder nicht? Manche glauben das. Knifflig, schwierig wird diese Frage immer dann, wenn wir auf der ganzen Linie versagt haben. Wenn wir tatsächlich an den Punkt ankommen, wo wir sagen müssten, da ist jetzt nirgends mehr in mir ein Grund zu finden, warum er zu mir stehen sollte, warum er für mich sein sollte. Manchmal, wenn unser Gewissen uns anklagt, und unser Gewissen ist ja der schärfste Verkläger von allen, was die anderen sagen, das geht noch an uns vorbei, aber wenn das eigene Gewissen und sagt, wo wir schuldig geworden sind, da wird es dann richtig schwierig. Um seines Namens willen. Wir haben in der Bibel einige Stellen, und eine Stelle möchte ich Ihnen heute Abend gerne mitgeben, wo das so deutlich sichtbar wird, was das denn heißt, um seines Namens willen. In 4. Mose 13 und 14, das ist der Bericht, wo die Kundschafter, die 12, ins verheißene Land geschickt worden waren und dann zurückkehren, und 10 von ihnen warnen dringend davor, in dieses Land zu gehen. Sie reden von den Riesen, sie reden von den Gefahren, sie reden von der Angst, die sie gehabt haben. Und nur 2, nämlich Kaleb und Josua, sagen, das ist das verheißene Land und unser Herr und Gott wird mitgehen. Lasst uns doch hineinziehen. Aber 2 gegen 10, das ist ein schlechtes Verhältnis. Und es endet vorläufig damit, dass Gott entschlossen war, sein Volk auszulöschen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo er radikal und ultimativ sagt, jetzt ist Schluss. Ich werde mein Volk in der Wüste umkommen lassen. Was hätten wir da gesagt? Was hätten wir da einwerfen können als Gegenargument? Eigentlich doch gar nichts. Wir hätten höchstens sagen können, du hast völlig recht. Und dann steht Mose auf und Mose tut etwas ungeheuer Unverschämtes. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie an dieser Stelle, wie unverschämt einer eintreten kann für sein Volk vor seinem Gott. Denn Mose sagt, die Ägypter, die Kananäer, die Völker, die uns so lange belauert und beobachtet haben, die den ganzen Auszug aus Ägypten mitbekommen haben, die die Zeit zum Teil in der Wüste mitbeobachtet haben, uns immer gesehen haben, was werden diese Völker sagen, diese Heiden, diese Nationen? Und Mose gibt die Antwort selbst. Er sagt, sie werden sagen, der Herr vermochte es nicht, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. Wir könnten es einfach auf Deutsch sagen und würden dann sagen, er hat es einfach nicht hingekriegt. Er hat sich was vorgenommen, hat große Worte gemacht, große Sprüche gemacht. Am Ende musste er einsehen, ich habe es nicht geschafft. Er vermochte es nicht. Und was Mose damit andeutet ist, eigentlich könnte es passieren, dass du, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Jakobs, der Gott der Väter, dass dieser Gott am Ende als ein einziger, wir trauen es uns fast gar nicht zu sagen, als ein Versager vor den Völkern dasteht. Ich habe mir etwas vorgenommen und ich habe es nicht hingekriegt. Und was unterm Strich herauskommt, ist etwas ganz Einfaches. Lieber Herr, es geht um deine Ehre. In dieser Frage. Es geht um deinen Namen und um nicht weniger. Wenn du das tust, dann wird es Gerede geben. Und das Gerede steht schon fest. und Gott lässt sich davon bewegen. Und es heißt am Ende dieser Begebenheit, das wird niemals geschehen. Was wird niemals geschehen? Dass die Leute über ihn reden könnten? Dass sie ihn darstellen könnten als einen Versager, der seinen Mund zu voll genommen hat? Oder dass es niemals geschehen wird, dass er etwas verheißt, verspricht und sagt in seinem Wort und am Ende kriegt das nicht hin und hält es nicht durch. Das wird niemals geschehen. Und wenn wir dann im Neuen Testament lesen, im 1. Korintherbrief ganz am Anfang, Jesus Christus wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, da wird manche sagen, ja, das gilt für die anderen. Aber bei mir habe ich da Zweifel. Er kriegt es vielleicht mit allen anderen hin, nur mit mir. Da gelingt es nicht. Und wieder ist die Frage, warum sollte er das tun? Weil ich so gut war, zeitweise wenigstens, weil ich so gläubig bin, weil ich so treu bin, weil ich es verdient habe. Dann ist die Frage, und was ist, wenn ich nicht so treu war, wenn ich es nicht verdient habe, wenn ich nicht so gut und nicht so gläubig war? Was ist dann? Warum sollte er es dann tun? Und es gibt immer nur diesen einen Grund, weil er es in seinem Wort gesagt und zugesagt hat und weil er sich niemals sagen lassen wird, er hätte große Reden gehalten, große Worte gemacht und am Ende hätte er es nicht hingekriegt, sondern um seines Namens willen. Weil es um seine Ehre geht und er seine Ehre da hineingelegt hat, es sich vorgenommen hat, uns zu erlösen, sie und mich zu erlösen, diese Welt zu erlösen. Und wir manchmal fragen, wie soll das gehen? Wie kriegt er das hin? An manchen Stellen würden wir sagen, weiß ich nicht. Aber er kriegt es hin. Wir werden ihm nie sagen können, du hast den Mund zu voll genommen. Du hast etwas gewollt und gesagt und am Ende einfach nicht hingekriegt, um seines Namens willen. Und wenn das im Großen meines Lebens so ist, dann darf ich das glauben auch für das Kleine meines Lebens, da wo ich in vielen Anfechtungen, in vielen Schwierigkeiten, in vielen ausweglosen Situationen bin, in der Ungewissheit, in der Sorge stehe, dass ich sagen darf, er wird nicht zulassen, dass ich scheitern werde. Er wird nicht zulassen, dass ich zu Schanden werde, das ist die biblische Formulierung, keiner wird zu Schanden, der auf ihn harrt. Er wird nicht zulassen, dass ich auf einem Irrweg lande, es sei denn, ich wähle mir diesen Irrweg partout und will keinen anderen gehen. Auch da heißt es noch einmal, er führet mich auf rechter Straße. Warum? Ich bin so froh, dass es nur einen Grund gibt und dass dieser Grund nicht in mir liegt und nichts mit mir zu tun hat, sondern allein mit ihm. Führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, weil es um seine Ehre geht und weil er sich niemals sagen lassen wird, er hätte mich in die Irre gehen lassen. Das ist das eine. Der zweite Gedanke. Was macht der Mann da oben in dieser zweiten Geschichte, die wir gehört haben, zwischen Amersfoort, was glaube ich, und Amsterdam? Dieser Mann, der so lange da gestanden hat, steht da auf der Brücke, wird jeden Tag von Tausenden, vielleicht von zigtausenden gesehen und die Zeichen, die er macht, sind allesamt irgendwie eigenartig, rätselhaft, skurril, sonderbar, man weiß nicht, was es soll. Wer ihn zum ersten Mal sieht, der vermutet, dass es sich möglicherweise um einen Spaß handelt. Da erlaubt sich jemand einen Scherz mit den Autofahrern und das muss man nicht ernst nehmen. Wer ihn 2, 3, 4 Mal gesehen hat, der merkt oder ahnt, dass da irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Das ist kein Spaß. Am 4. Tag spätestens weiß man das. Und nach 2, 3 Wochen müsste man eigentlich wissen, das ist richtig tragisch. Das ist ernst. Da muss es andere Gründe geben, warum da einer so einsam oben steht, im Regen, in der Kälte und immer dieselben Bewegungen macht. Die Zeichen, die er gibt, mögen sehr unsinnig aussehen. Sie sind aber nicht unsinnig, sie sind nicht verrückt, sind nicht skurril, sind auch kein Spaß. Sie stammen allerdings nicht aus der Welt der Autofahrer. Deswegen, als Autofahrer verstehen wir es nicht. Sie stammen aus einer völlig anderen Welt. Was den Autofahrern geheimnisvoll und rätselhaft erscheint, hat für ihn einen ganz klaren, präzisen, konkreten Sinn und wird von allen genauso präzise verstanden und befolgt, allerdings nur in seiner Welt, nicht in unserer, der Autofahrerwelt. Aber es gibt eine Welt, in der wird das verstanden. Seine Zeichen, seine Gesten, seine Bewegungen sind Teil der Flugsicherheit. So viel haben wir verstanden. Seine Zeichen sind Platzanweisungen für die großen Flieger und jeder Pilot weiß, dass er den Zeichen dieses Mannes zu folgen hat. Selbst wenn er nicht einverstanden sein sollte, wird er genau das tun, was dieser Mann ihm zeigt, weil alles andere katastrophale Folgen haben kann. In der Welt des Flughafens ist diese Zeichensprache bekannt. Weder eigenartig, noch rätselhaft, noch sonderbar, sondern Teil eines ganz präzisen, funktionalen Systems. Aber Flughäfen sind eben eine andere Welt als die Welt der Autofahrer. Und jeder kennt das, jeder hält sich dran. Wenn jemand in dieser Welt zu Hause ist, und da steht dieser Mann Tag ein, Tag aus, manche sehen ihn jeden Tag, einer, so haben wir gehört, zeigt Herz und schenkt ihm, wir nennen das Ostfriesenerz, gelbe Kleidung, dichte Kleidung und am Ende sogar einen Weihnachtsbaum hin und trotzdem kommt es kein einziges Mal zu einer echten persönlichen Begegnung zwischen ihm und anderen. Wenn wir dann den Sprung gemacht haben und wenn wir die tragischen Hintergründe erfahren, irgendwann aus der Zeitung oder aus einem Buch, dann sagen wir ganz automatisch, wenn ich das geahnt hätte, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich verstanden hätte, dann hätte ich ganz sicher etwas gemacht. Aber ich habe es nicht gewusst, nicht geahnt, nicht verstanden. Hinterher ist man immer schlauer und ich glaube, wir kennen das. Und ich kenne aus meinem eigenen Leben zumindest eine ähnliche Erfahrung, dass da einer steht und mir nicht nur mit einer kleinen Kelle, sondern mit dem Laternenpfahl ein Zeichen gibt, Signale gibt und mir etwas zu sagen hat, etwas signalisieren will, was ich unbedingt zu hören und zu sehen habe. Das kennen Sie alle auch. Das Stoppschild, eine rote Ampel, ein Hinweis, hier wird's gefährlich. Ich rede nicht vom Autofahren, ich rede von uns, von unserem Leben, von dem, wie wir unterwegs sind, in unserem Christsein, in unserer Nachfolge Jesu, in dem, was uns manchmal gelingt und manchmal auch gar nicht gelingt, dass wir so viele Hinweise kennen und manchmal alle roten Ampeln überfahren. Ich rede von mir, aber ich denke, manche andere kennen das auch. Aber auch umgekehrt, nämlich, dass es manchmal eine weit offene Tür gibt. Grüne Ampeln, grüne Welle, wo man Gas geben darf, wo er nicht stoppt, sondern wo er sagt, und jetzt darfst du laufen, hier ist ein freier, ein offener Weg für dich. Hier ist alles vorbereitet für dich, hier darfst du ganz getrost deinen Weg gehen und ich übernehme die Verantwortung für dich. Das zu erleben, das zu wissen, das zu glauben, ein anderer übernimmt die Verantwortung. Ein anderer nimmt mich an die Hand und lässt mich dann auch meinen Weg manchmal einfach laufen. In dieser Spur und sagt, hier ist freie Bahn, grüne Welle. Und die roten Ampeln, die du siehst, werden auch noch grün. Und die verschlossenen Türen, die du schon vor dir hast, werden auch noch aufgehen. Und ich werde dafür sorgen. Wie viele Segenswege da sind oder da waren und wir haben sie nicht gesehen. Haben seine Zeichen nicht verstanden, haben ihn nicht vertraut, haben das vielleicht für einen Spaß gehalten oder irgend sowas, haben gedacht, das meint nicht mich, sondern einen anderen. Und ich muss zugeben, manchmal habe ich es vielleicht auch nicht so genau wissen wollen, was er mir sagen will, sondern dachte, ich gehe einfach noch weiter und wenn er was will, dann muss er es deutlicher machen. Vielleicht kennen Sie das auch. Und dann sehen wir Gott, der sagt in Jesaja 65, ganz am Anfang, ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Und sie laufen trotzdem weiter. Jesus hat es mit einer ähnlichen Bitterkeit einmal gesagt, wo es heißt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich unter meine Flügel versammeln wollen, wie eine Vogelmutter ihre Küken unter ihre Flügel versammelt und ihr habt nicht gewollt. Und diesen Satz können wir in unterschiedlichen Varianten hören. Wie oft habe ich euch nahezu gebeten, euch angebettelt, euch angefleht, umzukehren, euch eingeladen, nicht weiterzugehen auf euren Wegen, meiner Güte und Freundlichkeit zu vertrauen. Wie oft habe ich euch angeboten, wir kennen die großen Verheißungen, trinkt und esst, kommt zum Wasser, kauft umsonst Milch und Wein, also nicht nur Wasser, auch Wein. Ich will euch den Tisch decken im Angesicht eurer Feinde. Ich will euch heilen und trösten und leiten und segnen. Und das meiste, was er will er nicht gegen uns oder von uns, sondern für uns. Und wir sehen sein Signal nicht. Da steht der Mann da oben und wird von keinem verstanden. Und jeder denkt vielleicht, der macht sich einen Spaß. Der ist vielleicht ein bisschen verrückt oder andere sollen sich doch drum kümmern. Aber doch nicht ich. Und verpassen die Chance unseres Lebens, weil wir ihn nicht wahrnehmen. Da steht Jesus vor uns und wir hören ihn, wir sehen ihn, wir lesen sogar in der Bibel. Viele stellen ihm auch gern noch einen Weihnachtsbaum an die Seite, viel Lametta drüber, Kerzenschein. Aber eigentlich wollen sie gern ihre Ruhe behalten, ihre Bahnen ziehen, die selbstgesteckten Wege weitergehen und irgendwann kommt vielleicht der Tag und bei mir kam irgendwann dieser Tag, an dem wir uns sagen, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das gewusst hätte. Ich hatte eine 95-jährige Frau in meiner Gemeinde, die saß im Rollstuhl, war blind, wohnte allein in einem großen Geschäftshaus, unten drunter nur Geschäftsbetriebe. Und schon beim ersten Ereignis sagte mir die halbe Gemeinde, wenn du diese alte Dame besuchst, sprich nicht vom Altenheim, die schmeißt dich raus. Ich habe es noch lange durchgehalten, aber ich konnte es mir doch nicht verhalten, irgendwann zu sagen, Frau Sowieso, haben Sie nicht mal darüber nachgedacht? Und ich war raus. Dann kam ein Freitagabend, an dem sie mit ihrem Rollstuhl gestürzt ist. Lag das ganze Wochenende am Boden. Niemand hörte ihr klopfen, weil es kein von anderen bewohntes Haus war. Sie kam ins Krankenhaus. Sie kam ins Pflegeheim, wo sie nie hin wollte. Und da habe ich sie besucht. Und sie saß auf ihrem Bett und klopfte sich auf die Schenkel. Sie war ja auch blind, sie wusste nicht genau, wer ich bin, wie ich aussah. Sie sagte nur, warum hat mir das keiner gesagt? Wie schön das hier ist. Warum hat mir das keiner gesagt, wie viel Gutes wir bei ihm erwarten dürfen? Warum hat das keiner gesagt? Oder warum habe ich es bis heute nicht verstanden, dass er nur gute Wege für mich hat? Warum habe ich es nicht früher geahnt, nicht früher begriffen? Wie viel Heil verloren geht, wie viel Segen uns entgeht, heißt in einer neueren Übersetzung, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Was entgeht uns da? Weil da einer steht und wir ziehen fröhlich unsere eigenen Bahnen weiter, manchmal bis zum bitteren Ende. Vielleicht kommen wir doch noch dahin, diese andere Welt zu verstehen und die Zeichen dieser Welt zu sehen und richtig einzuordnen. Wenn Jesus sagt, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Wann immer sie an diesen Mann auf der Brücke denken, denken sie auch darüber nach, ob Jesus Christus vor ihnen steht und ihnen ein deutliches Zeichen gibt, deutliche Signale. Geh nicht einfach weiter. Bleib stehen, vielleicht kehre um, bring die Dinge in Ordnung und sieh, wie viel Heil und Segen und Gnade und Güte und Frieden du bisher verpasst hast. Die ganze Fülle seines Segens. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, und wir wollen dich immer zuerst so sehen als unseren Herrn, der immer Gutes für uns will. Von Anfang an hast du nichts anderes gewollt und bedacht, als wie du uns erreichen könntest. Dass keiner von uns auf seinen Irrwegen bleibt, auf seinen verlorenen Wegen, auf seinen verfluchten Wegen, dass keiner von uns mit eigener Kraft durchkommen muss, dass keiner von uns sich selbst herausziehen muss aus dem Elend seines Lebens, sondern dass du da bist und auf uns wartest, bis wir endlich verstehen, dass du gekommen bist, um selig zu machen. Dass du hineinkommst in unser Leben und wirklich Neues schaffst, auch da, wo wir es uns nicht denken und nicht verstehen können, aber dass du ein Leben umkrempelst und neu machst und wo wir heute hier sind und manche vielleicht den Eindruck haben, dass da nichts mehr zu ändern ist, dann dürfen wir uns das neu sagen lassen, dass du der Herr bist, auch in der Dunkelheit unseres Lebens. Und du kommst nicht nur in das Strahlen unseres Lebens hinein, sondern du gehst dahin, wo es richtig, richtig finster ist. Wo keiner mehr da ist, da bist du immer noch da. Und wir wollen dein Zeichen sehen, wollen dein Wort hören und wollen dir von Herzen gern voll Vertrauen folgen. Lass keinen nach Hause gehen, der dein Signal, dein Zeichen, dein Wort nicht gesehen und nicht gehört hat. Danke, dass du der lebendige Herr bist, auch an diesem Abend, auch für uns. Amen.